Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute ist mein Gast Bernhard Hoeker. Den kennt ihr aus Filmen, aus dem Fernsehen, als Kinderbuchautor, von der Sendung Wer weiß denn sowas und so weiter und so fort. Es war ein total tolles Gespräch. Schaut's euch an, hört rein. Ich wünsche euch viel Spaß, genauso viel Spaß, wie ich dabei hatte. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist mein Gast Bernhard Hoeker.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, je nachdem, wann und wo ihr diesen Podcast hört oder seht.
Cool, ich habe mich total drauf gefreut, weil Bernhard ist ein sehr reflektierter Mensch und ich habe dich auch schon als Ratefuchs-Teamleiter bei Wer weiß denn sowas zweimal kennenlernen dürfen schon, ne?
Ja, wahrscheinlich warst du einmal auf der anderen Seite und einmal bei mir, wenn du zweimal da
richtig,
warst.
Richtig, genau.
Es gibt da ein System.
Ach, deswegen war ich nicht bei dir, weil ich fand das ganz cool. Das ist ja nicht bei allen so, dass du auch gerne beim Gast mitdenkst und mir auch den Vortritt überlassen hast, selbst wenn ich daneben gehauen habe.
Ja, meine Aufgabe sehe ich quasi in der Sendung, Wer weiß denn sowas, darin, das zu füllen, was der Gast nicht mitbringt. Das klingt jetzt nicht, dass er es vergessen oder nicht kann, aber es gibt Kollegen, die sind sehr lustig, aber die sind halt so an den Sachfragen nicht so interessiert, dann fange ich halt an zu denken. Und andere, die sind wie du, die sind dann sehr im Fach und die können sehr logisch an die Sachen rangehen. Und dann bin ich halt mehr der, sagt, ja bitte, wenn du meinst, oder denk mir einen Gag in der Zeit aus oder halt einfach meinen Mund, was manchmal auch sehr sinnvoll sein kann.
Das stimmt, das ist ein generell guter Tipp fürs Leben. Ja, ich würde, bevor wir so richtig starten, gerne mal nach deinem schönsten Walderlebnis fragen.
Diese Frage ist unfassbar schwer zu beantworten, weil ich so gerne und so oft im Wald bin, dass es nicht das schöne Erlebnis gibt. Grundsätzlich ist das schönste Walderlebnis immer der Moment, wo man den Wald betritt. Also in dem Moment, wo man aus der Sonne in den Schatten tritt. Das finde ich persönlich. Zwei Dinge fallen mir aber jetzt spontan ein. Das erste liegt etwas länger zurück. Ich mache ja dieses Geocachen.
Ja. Stimmt, habe ich auch gelesen. Haben wir übrigens auch einen Punkt bei uns.
Ja, da können wir gleich. Gucke ich gleich mal, ob einer hier in der Nähe ist. Und da gab es das sogenannte Franken-Memory. Und da sind so, ich glaube, 4x4, so 16 Dosen waren verteilt. Und die musste man alle finden. Und da sind wir mit Rädern dann durch den Wald gefahren. Und die haben die teilweise getragen, weil der Weg zu eng war. Das habe ich jetzt als Bild im Kopf. Keine Ahnung, warum. Und das zweite ist gar nicht so lange her. Die Hitzewelle jetzt vor, was war das? 5 Tagen? 10 Tagen? Ja. 20 Tagen? Wann immer ihr das guckt, das ist ja immer eine andere Zahl.
Aber die nächste Hitzewelle wird dann schon.
Und es kann auch schon sein, dass es die Hitzewelle davor war. Also die Hitzewelle Ende Juni. Ja. Oh Gott, mein Gehirn. Ende Juni. Da war ich in Ravensburg, also genau genommen in Bayernfurt, und bin da durch den Wald gelaufen, einfach so, keine Ahnung, 10 Kilometer bei der Hitze. Und es war total lustig, weil es war frappierend zu bemerken und bewusst zu erleben, wie ein Baum einen Schatten wirft im Vergleich zu keinem Baum. Also man kennt das, der Boden ist nass, man läuft dann immer so um die Pfützen rum. Aber das geht auch mit Sonne. Und ich bin dann immer so den Schatten lang gelaufen, dann bin ich rüber und bin dann durch den Schatten. Und es war total lustig, auf die Art und Weise mal einen Waldweg lang zu gehen, indem man guckt, wo kriegt man möglichst viel Schatten. Das erweitert das Bewusstsein. Also machen wir heute nicht.
Nee, heute scheint die Sonne nicht. Aber es ist ein schöner Tipp, wenn man kühl bleiben möchte. Stimmt, ich habe ja noch gar nicht... So, insgesamt dein Portfolio vorgestellt. Also, du bist Schauspieler, du bist Synchronsprecher, du bist Autor, du bist Komiker. Also, heute würde man sagen Comedian, aber Komiker ist ja selber, ne?
Ja, ja. Ich korrigiere gleich. Mach mal weiter.
Du hast sehr viele Fernsehauftritte, du hast Bühnenshows. Ich überlege gerade, du schreibst Kinderbücher?
Ja.
Kinderbücher schreibst du, wenn ich auf Wikipedia nachschaue, und die Seite hast du ja selbst auf deiner Homepage verlinkt, um nachschauen kann, was machst du eigentlich so, mit deiner Frau zusammen.
Ja, wie ich das immer so schön erkläre, ich schreibe das nicht mit meiner Frau zusammen, sondern ich habe bei Switch jemanden kennengelernt und die war damals schon für Textabnahmen und Textschreiben zuständig, hat die gesamte Produktion geleitet. Und die ist extrem gut im Analysieren, im Schreiben, sehr, sehr witzig. Und mit der Person Bücher zu schreiben, ist ein echter Gewinn. Und nebenbei bin ich dann auch noch mit ihr verheiratet. Also die Prio liegt da auf die Qualität und nicht auf verheiratet. Okay, ich kann also mir vorstellen, mit Leuten verheiratet zu sein, mit denen ich keine Bücher schreibe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, mit ihr keine Bücher zu schreiben.
So, ich wollte gerade sagen, jetzt wird es schwierig.
Es wird gerade schwierig, wenn man versucht.
Egal, du wolltest was Nettes sagen, weil ja, das war nämlich eine... Ich dachte, das hört jetzt nach Sackgasse.
Klammer auf, ja, Klammer auf, bitte wenden.
Genau. Das habe ich übrigens mit meiner Frau auch schon gemacht. Wir haben auch schon ein Buch zusammengeschrieben. Das war so ein Ratgeber für Selbstversorger.
Das ist ja super. Ja. Weil da bin ich ja immer, das ist ja mein großer Traum. Ne? Also der große Traum von mir ist der klassische Vierkanthof mit, keine Ahnung, man braucht, also die Wohnung muss nur, oder der Wohnbereich, muss, da braucht man nur so 100 Quadratmeter, mehr will ich da überhaupt nicht. Und dann aber sich wirklich selbst versorgen. Habe letztes Mal gegoogelt, wie viel Quadratmeter man braucht. Wir waren bei 2000, hat man gesagt. Plus, also,
wenn
sagen
kein
wir mal,
Fleisch ist. Ja,
ja, ja, natürlich ohne Fleisch. Ja, genau. Und ich war dann, letzten Endes war ich aber dann bei 4000, weil ich will ja dann auch noch irgendwo meinen Rasenmäher unterstellen. Also hab das dann so, zumal dann auch so Sachen dabei sind, dann muss irgendwie die Bohne am Stamm hochwachsen, aber vielleicht gibt es ja auch mal einen Apfelbaum, der umfällt, dann brauche ich eine Reserve. Also man will ein bisschen Backup haben.
Ja, ja,
aber
genau.
Das ist ja super.
Ja, weißt du übrigens, wie viel Zeit du brauchst für Selbstversorgung? Also sagen wir mal, zu wie viel Prozent würdest du dich denn selbst versorgen wollen in deinen...
Nee, also ich würde schon von 100% ausgehen.
Oh, okay. Dann brauchst du, nämlich pro 10%, wenn wir ausgerechnet, wir haben es übrigens jahrelang auch selber gemacht.
Lass mich mal gerade raten.
Ja,
also,
okay,
Das? Ich muss ja erst mal natürlich, das Schöne ist, weil du bist ja Wissenschaftler, ich kann ja erst mal nach Definitionen fragen. Das heißt also, wie viele Tage im Jahr muss ich 8 Stunden arbeiten? Das ist so die Idee.
Aber wir rechnen mal in Stunden pro Tag.
Oh,
das ist eigentlich noch viel konkreter.
Also ich würde mal sagen, jeden Tag eine Stunde, dass man mal eine Runde dreht. Da ist jetzt mal ein Tag, wo man nichts machen muss.
Genau, manchmal auch zwei, wenn geerntet wird, eingekocht.
Genau.
Also, was?
Aber ich würde mal sagen, man braucht immer eine, um einmal rumzugehen, wie es geht. Bei 2000 Quadratmeter kommt ja auch was zusammen. Und dann würde ich mal sagen, man braucht am Tag, ich will wirklich... Nur so bei 2-3 Stunden.
Für eine Vollversorgung.
Für eine Vollversorgung, weil du hast ja auch viel Zeit, wo einfach nichts passiert. Dafür Tage, wo sehr viel passiert.
Ja, sagen wir mal, Zeiten, wo nichts passiert, gibt es natürlich, klar, aber kaum. Ne? Weil sagen wir mal, im Winterhalbjahr, da musst du Kompost fahren, dann musst du, also die Beete werden ja dann trotzdem bearbeitet. Es gibt ja auch... Gemüsesorten, zum Beispiel Winterrüben, die kommen erst im September, Oktober, November so zum Tragen. Also das gibt hinten raus dann schon, also wenn man es systematisch macht, schon ganz schön viel zu machen. Und im Jahr kannst du dann auch wieder sehr früh anfangen mit Radieschen und so einem Kram, weil die nicht so sehr frostempfindlich sind.
Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Zeit, die jetzt gleich kommt.
So, ja genau, ja, ich krieg schon Angst.
5 Stunden?
Also du kannst, zumindest meine Erfahrung, rechnen, 10% Selbstversorgung ist 1 Stunde Arbeitszeit pro Person und Tag, wie im Haushalt sich davon miternährt. Das heißt, deine Mitautorin, nebenbei auch Frau, müsste auch 1 Stunde pro Tag mitarbeiten.
Weil also, wir ja uns beide ernähren wollen.
Weil ihr euch beide ernähren wollt. Ne? Also so, das ist
10
Erfahrung.
Stunden am Tag bei 100%?
Ja. Also und dann bist du nämlich genau da, wo die Leute früher waren.
Und jetzt mal eine ganz alberne Frage. Wieso gibt es uns Menschen noch, wenn das so viel Arbeit ist?
Naja, also weil viele Sachen eben industriell hergestellt werden. Ne? Das
nee, aber früher,
also wenn du es früher,
als nee, vorindustriell.
Aber, ja, vorindustriell waren die meisten Leute Bauern. Ja. Ich muss aber mal gucken, die Berufsverteilung. Das war, man denkt, ja, da sind dann Wagner und Fassbinder.
Das
und
war der, ja, ja, die, der erste Stand, der dritte Stand. Das heißt, es sind natürlich auch viele verhungert. Wenn dann mal eine Krisenzeit kam... Und du bist immer 2 Tage krank, dann fehlen dir ja schon 20 Stunden.
Richtig. Und also
dann hast du noch diese lästigen Kinder, die wollen mitversorgt werden, ohne dass sie was beisteuern können.
Na ja,
was sich dann mit 5 Jahren ändert, sobald sie laufen konnten, hatten sie dann den Korb auf dem Rücken.
Da gibt es doch so einen schönen, kann sich erinnern an diese, wie hießen das, diese Stummfilmgeschichten. Da gab es immer so einen, am Anfang so eine Sequenz von dieser Familie, also es muss irgendwie in den 1920er Jahren gedreht worden sein. Und selbst das Baby wurde eingespannt als Klingel.
Ach!
Im Vorspann, ne? Da die Klingel, das war so ein Seil an der Haustür und das Seil ging nach innen.
Hat am Fuß oder irgendwann, und dann macht das.
Und in dem Augenblick, genau, wird das, wo jemand an der Klingel zieht, also im Seil wird das Baby aus dem Korb gerissen, fängt an zu schreien. Das ist also ist in dem Fall wohl selbst das Baby
eingefallen. Aber ich glaube, da geht es dann schon los, dass die, war das nicht so, dass mit der Sesshaftigkeit, also dem, also nicht mehr Jäger und Sammler, mit der Sesshaftigkeit dann auch die Spezialisierung anfing, weil es natürlich sinnvoll ist, wenn du nur das Getreide machst und ich nur das Obst, als anstatt dass wir beide beides machen. Und damit können wir beide wahrscheinlich mit 9 Stunden uns beide selbst versorgen, wenn wir 2 Spezialisten sind.
Das könnte sein. Vielleicht reichen dann auch sogar 8.
Oder, ne? Ja, genau. Also, dass man, dann hat man einen Skaleneffekt. Ich habe jetzt einfach mal so ein Wort aus der Wirtschaftswissenschaft reingeworfen. Vielleicht ist er auch Quatsch. Ich will mich da nicht festlegen.
Aber der Punkt ist ja, wenn du das gerne selber machst, du musst ja, also bei uns, wir haben damals übrigens sogar selber geschlachtet. Also wir essen jetzt schon seit vielen Jahren kein Fleisch mehr, weil wir irgendwann gesagt haben, wenn wir es nicht mehr selber machen, dann kaufen wir es auch nicht mehr. Das haben wir auch konsequent umgesetzt. Und aber also das waren Kaninchen, das waren Ziegen, so Lämmer, ne? Und haben auch selber Wurst gemacht, also wir haben alles, haben auch Käse selber gemacht, wir haben einfach, also auch Getreide, wir haben Brot selber gebacken, das lohnt sich überhaupt nicht, weil also Getreide selber mit alten Langhalmsorten, man weiß, warum man die mittlerweile auf Kurzhalm züchtet, weil die kippen dann um im Gewitter.
Aber das ist egal. Ja lustig. Ich finde das total schön. Ja, ich weiß jetzt, wie sagt man so schön, man lernt, der kluge Mann lernt aus Erfahrung und der Weise aus der Erfahrung andere. Und Generationen von Landwirten mussten verhungern, damit du es einfach nochmal falsch machst.
Das ist doch gut. Genau. Aber das ist tatsächlich der Punkt. Insofern hast du vielleicht recht und nicht unrecht. Vielleicht reicht sogar eine halbe Stunde für 10%, wenn man es kann.
Ja, das wird der Haupttaken sein. Ich bin jetzt aber wirklich überrascht. Ich hätte gedacht, dass das weit weniger ist. Aber ich glaube, man ist auch überrascht, wie viel man isst.
Also, na ja, gut, aber wenn du auf deinem eigenen Acker arbeitest, der mal Garten war, dann glaubst du gar nicht, wie viel du isst, ohne zuzunehmen.
Ja, das kann ich mir denken. Ja, das ist ja das Problem, dass du mit dem Arbeiten an deiner Selbstversorgung gleichzeitig den Bedarf deiner Selbstversorgung erhöhst.
Richtig. Ein Problem. Das war früher übrigens genauso.
Ja.
Aber
du hast super. Jetzt nehme ich wieder so viele Sachen mit. Das ist sicher geil. Werde ich das diskutieren. Okay, dann bleibe ich bei 10. Ich finde schon 10% dann gerade sehr viel.
Also das, sagen wir mal so, du würdest ja auch erstmal lernen, selbst wenn du Bücher hast, da stimmt ja auch nicht alles, was drin ist.
Das sowieso.
Ja. Also zumindest, oder es ist nicht immer eins umsetzbar. Bei dir wachsen zum Beispiel Tomaten oder Kartoffeln nicht so gut und dafür Mais, was
auch immer. Genau, da muss man erstmal.
Ja, und dann muss man eben auch aussuchen, welche, man stellt sich ja vor, ja, mit Salat und tralala, macht man auch. Aber man muss für die Selbstversorgung natürlich Kalorien sorgen.
Ich kann dir mal die Kamera abnehmen, wenn dir das... Sonst hast du nach deiner Podcast-Serie so einen ungleichmäßigen Körper, wo der eine Arm solche riesigen Muskelpakete hat und der andere völlig verkümmert links in der Hosentasche steckt.
Ich wollte gerade sagen, so wie bei Kaiser Wilhelm.
Ja, genau.
Der hat übrigens auch schon einen Podcast gemacht. Nein.
Ja, der kommt nächste Woche.
Genau. Aber also für alle, die es jetzt auf YouTube sehen... Das sieht also tatsächlich nicht so verzerrt aus. Das ist meine Statur nach 250 Folgen.
Wir bilden die Natur ab. Da gibt es große, kleine Pflanzen. Und alle sind von Gott genauso gebaut, wie er sie haben
wollte. Ja, apropos Naturwissenschaft. Also du bist ja jemand, der sehr wissenschaftlich unterwegs ist und alles hinterfragt. Du bist auch in so einem... Wie heißt dieser Club oder dieser Verein?
Die GWUP.
GWUP.
Die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften.
Ja, und ihr guckt so nach so Sachen wie Chemtrails.
Die Idee dahinter ist, also so bin ich auch da drauf gekommen, da ging es bei mir damals vor allen Dingen um Astrologie. Und da gibt es die Zeitschrift Skeptiker und die nehmen sich dieser Phänomene oder dieser Mythen an, und überlegen, wie ist das wissenschaftlich zu bewerten? Und was ich daran so interessant fand, war jetzt weniger das konkrete Ding, dass es astrologisch halt alles Unsinn ist, sondern die Methodik, weil die natürlich sehr stark hier Falsifizierbarkeit und Evidenz basiert und blind, doppelt verblindete Studien und so weiter. Und da habe ich sehr viel über Wissenschaftstheorie gelernt und so in der Anwendung. Und das finde ich so interessant, dass man eben nicht einfach sagt, totaler Bullshit, sondern dass man sagt, das kann ja sein.
Ja.
Lass es uns doch einfach mal untersuchen. Es kommt halt nur immer raus, dass es Bullshit ist. Aber
man klingt dann so tolerant.
Ja, nein, man ist es ja auch. Man kann ja sagen, also ich meine, es gab ja schon immer Leute, die dachten, die Erde besteht aus lauter Platten, die auf irgendwas, auf flüssigem Gestein schwimmen. Und dann sagt, das ist ja völliger Bullshit. Aber es hat dann doch irgendwie gestimmt.
Ja, ja.
Und wenn, dann ist man der Erste. Und das Problem ist immer nur, wenn du sagst, dass du dann Skeptiker bist, dann kriegst du halt immer E-Mails, wo die sagen, ja, oh, Herr Kahn, Sie haben doch letztens in der Sendung gesagt, Sie sind Skeptiker. Das mit dieser Erde und der Kugel, das halten Sie doch auch für Quatsch, oder? Das wollen die uns doch nur erzählen. Also,
und darüber dann, antwortest du dann aber.
Ja, 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 ich sag dann immer, ja, doch, ich schreibe dann immer kurz zurück, naja, das, was einen skeptisch werden lässt oder das, was Skeptiker sein bedeutet, ist nicht, dass man andere komisch findet, sondern dass man sich selbst die ganze Zeit skeptisch betrachtet. Das ist aber viel schwieriger, weil wenn du dich selber skeptisch betrachtest, wirst du feststellen, dass du die ganze Zeit Fehler machst. Also das fängt an mit hier simplen Dingen wie, wir sind jetzt wahrscheinlich, laufen wir Richtung Süden. Dann guckst du auf den Kompass und sagst, es wird doch der Westen. Weil man einfach, weil der Mensch einfach nicht perfekt ist und dauernd Fehler macht. Und das, musst du an dir selber, musst du dann das immer rausfinden.
Wir haben das vorher, wir haben es ja vorhin unterhalten bei einer Tasse Kaffee. Ne? Ja, wo wir immer gesagt haben, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, dass wir uns schon so viel unterhalten, weil so ein Podcast bei mir ist ja nicht geskriptet. Das heißt, der lebt eigentlich davon, dass wir hier von Hölzchen auf Stöckchen kommen.
Das ist bei mir ja sehr nah.
Ja, ist cool. Ist wirklich cool. Ich finde das cool. Und da hast du aber was gesagt, was bei mir auch so ein innerer Reflex ist. Das ist, dass man irgendwie immer so sagt, ja, aber, und versucht, Sachen nicht zu stark zu vereinfachen, was ja übrigens eigentlich meine Spezialität ist, Sachen zu zu stark, aber zu vereinfachen. Sie sollen verständlich sein, nur wenn man dann Teilaspekte nicht würdigt, da kommt man sich so ein bisschen vor wie ein Hochstapler. Naja, vielleicht nicht ganz, aber man sagt, das ist nicht ganz korrekt.
Man wird seinem eigenen Anspruch nicht gerecht.
Ja, aber dann verwässert man auch Aussagen. Sag mal, ist wie beim Klimawandel zum Beispiel, ne? Ja. Oder auch bei anderen Sachen. Wir können beim Klimawandel mal bleiben. Da gibt es ja auch immer ein Ja-Aber. Weil das ist zwar erforscht und wir wissen grundsätzlich, dass es in eine völlig verkehrte Richtung geht und dass die Erde sich zum Beispiel auch aufheizt, teilweise auch überraschend schnell, viel schneller als man vermutet hat. Aber, jetzt gibt es eben ein Aber, zum Beispiel im Nordatlantik, da kühlt sich ja diese Strömung Amok ab, ne? Also beziehungsweise die Strömung lässt nach, große Teile des nördlichen Atlantiks kühlen sich ab und hier wird es möglicherweise zumindest im Winter kälter. So, und dann bleibt bei den Leuten vielleicht hängen, ach, es wird gar nicht wärmer, es wird kälter, doch, im Sommer wird es vielleicht noch heißer und vielleicht stimmt das auch gar nicht, das sind ja nur Prognosen. Trotzdem ist es richtig, dass sich die Durchschnittstemperatur global erhöht. So, und jetzt haben wir schon, ne, wenn man jetzt, könnt ihr übrigens mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn man sowas sagt, hat jetzt man dann die Grundaussage noch im Kopf?
Ja, ja. Also, das Problem ist, je komplexer das Thema, desto mehr Aspekte gibt es. Und ich stelle immer wieder fest, wann ist mir das denn das erste Mal? Ja, den Unterschied zwischen Wissenschaft und, ich sage jetzt mal so Fans oder so Laien, so wie ich. So, war irgendeine Sendung, es ging um Römer. War ein großes Thema. Römer mit Römerrätsel war in Xanten total aufwendig gemacht. Wunderbare Sendung mit Spielen und so weiter. Und einem Gladiatorenkampf mit irgendwelchen. Also, war super. Und da waren ganz viele Laienleute und die hatten alle so einen Penis umhängen.
Ja.
Und das fanden die alle natürlich total lustig und total frech, ich habe einen Penis umhängen.
Ja, das hatten die Römer häufig. Ne?
Ja, weil das soll so. Und dann merktest du aber den Unterschied zwischen einem Wissenschaftler, da waren natürlich auch Historiker da, und diese Real Acting Leute. Ja, ja. Und den Unterschied konntest du daran erkennen. Die Real Acting sagen, das haben die Römer getragen, weil das war ein Zeichen für Fruchtbarkeit.
Ja.
Und der Wissenschaftler kommt und sagt, ja, man hat das bei Römern im Grab gefunden und vermutet, dass sie das umgehängt haben. Und die Form ähnelt einem Penis, deshalb ist es naheliegend, dass, und schon denkst du, ach komm, der hat gar keine Ahnung.
Ja, ja.
Aber der ist halt genau der sagt, diese Vorsicht, und es könnte sein. Und das erlebe ich in Diskussionen total oft, also wenn ich sie beobachte, dass du dann den einen hast, der sagt, naja, ganz ehrlich, meine Oma hat mir gesagt, damals war es auch schon heiß. Und die hat geschwitzt und ich weiß noch, wie ich immer Sonnenbrand hatte. Und dann kommt der nächste, sagt, ja, das stimmt, es gab damals auch schon eine Wärme. Ah, okay, bumm. Und dann,
Es ist, wo man sagt, ja, und dann schaut man sich einfach Fakten an. Ich habe zum Beispiel, jetzt soll ich mal so einen alten Zeitungsartikel gesehen als Foto von 1976 aus Paris. Rekordtemperatur in Paris, 33,4 Grad. Man denkt, ja, es war damals schon heiß. Ja. Übrigens, heiß ist ja erstmal was Subjektives.
Ja.
Ohne Temperaturangabe. Ne? Manche, so, ich habe mal einen Film gesehen von sibirischen Pipeline-Arbeitern, die bei plus 10 Grad mit nacktem Oberkörper dann in ihren Unterkünften rumgegangen sind, weil denen zu heiß war.
Ja,
ne? Also heiß ist relativ.
Die bestehen wahrscheinlich nur noch aus braunem Fett,
ja.
Aus braunen Fettzellen.
Ja. Also, aber ja, aber das ist die Schwierigkeit. Ne? Übrigens, mal nebenbei, wir stehen hier in unserem Urwaldprojekt. Das ist ein sehr alter Wald, also der steht wahrscheinlich schon seit 4000 Jahren hier. Ja, das ist so, hier steht so ein Schildchen, da ist der...
Und wenn du ganz nah rangehst, können die Leute sogar den QR-Code abfotografieren.
Ah ja, super. Und wissen dann,
und wissen, was ich jetzt lese.
Da ist er, der QR-Code. Also wenn ich ihn selber ehrlich gesagt noch gar nicht benutzt.
Ich weiß gar nicht, wo du da landest.
Ja, du landest dann hier
bei Amazon und kannst irgendwie eine Rasierklinge kaufen. Ich habe keine Ahnung, wofür das
Nein, also hier ist oben im Baum, das sieht man natürlich hier mit dem Weitwinkel erst recht nicht, sind Schwarzspechthüllen drin. Da brütet, also dieses Jahr brütet er nicht.
In diesem voll funktionsfähigen Baum?
In diesem voll funktionsfähigen Baum hat er Löcher reingeschlagen.
Ist hier das neben ein Problem für den Baum?
Für den Baum ist das schon ein Problem, weil der jetzt einfach Löcher im Bauch hat sozusagen. Und dann da auch leichter ausfallen kann. Aber das ist halt für viele Tierarten eine Chance. Und hier warten ja unten drunter schon, die werden deutlich über 100 Jahre alt sein, diese dünnen, kleinen Buchen.
Die sind über 100?
Ja, ja.
Nein.
Die sind sehr alt, ja.
Ich zeig das, ja, also das haben, da.
Ja,
nee, das, also, wie alt ist das?
Ja, der dicke wird so 200 plus. Da kann man sich übrigens vertun. Also Tobias und ich haben mal für eine Folge eine Eiche, wo wir dachten, naja, der hat so 40 cm Durchmesser, ist gar nicht so dick. Die ist über die Straße gefallen, haben wir mal eine Scheibe rausgesägt und dann die Jahresringe gezählt, 300 Jahre alt. Also hier, das in der Nähe ist gar nicht weit weg von hier. Da kann man sich total vertun.
Also ganz ehrlich, die hätte ich auf 20, 30 Jahre, aber das ist
ja
eine Birke, also, die so aussieht.
Pass auf, wir können das ja mal machen hier.
Das ist ja krass.
Weiß ich gar nicht, ob das hier so gut funktioniert. Wenn du mal, was nehmen wir denn da? Ja, die sind ja alle zu nah am Weg. Die Bäume, die wir hier raussuchen könnten für diesen kleinen Test. Na, das geht nicht, ne. Also die sind teilweise, sind die wirklich, also müssen wir jetzt in den Hang reingehen. Pass auf, wir können es ja mal mit dir machen.
Ja, können wir machen.
Wir stürzen ja gerne gemeinsam ab. Ich habe mich übrigens in dem Podcast schon mehrfach auf... Pass auf, wir bleiben hier oben. Und du kannst, ja gut, wir können, pass auf, jetzt gehen wir, dann gehen wir hier auch runter durch das Reservat.
Das ist jetzt im Urwald.
Hier geht's wirklich steil. Ja, ja, das ist...
Das
jetzt wird das Bild sehr verwackelt. Für alle, die zugucken, aber das sehe ich ein bisschen da dran, dass wir uns tatsächlich durchs Gelände bewegen. Hier siehst du übrigens lauter so Mulden, ne?
Ja, da.
Das sind alte Windwürfe. Also da ist vor langer, langer Zeit sind da Buchen umgekippt in einem Sommersturm.
Ach, ist das dieser Hubbel in der Mitte? Das,
genau.
Der coole ist dann noch die alte Wurzel quasi.
Das ist die alte Wurzel.
Nur noch mit.
Es kommt immer ein Loch und dann kommt der Wurzelteller, ne, der alte. Das kann schon vor, keine Ahnung, 100 oder noch mehr Jahren passiert sein. Und das ist ganz typisch für alte Wälder. Das nennt sich, gibt es ja mal halt einen englischen Fachausdruck, Mounds and Dwellings. Weil mit der Zeit wird das ganze Gelände dann so hügelig. Ne?
Also nur mal so, wenn der 100 Jahre alt ist,
ja.
Das heißt, der hier ist quasi, da ist der Samen nach dem Ersten Weltkrieg in den Boden gefallen. So plus minus. So
plus minus, genau.
20 Jahre, das ist mir ja wurscht.
Mal bei einem kleineren Bäumchen, wenn wir eins finden, wo man das ein bisschen nachvollziehen kann, das kann man nämlich zählen.
Na, außen?
Ja, also zumindest ein Teil. Ein Teil der Zweige kann man auszählen. So, pass auf.
Das ist übrigens so ein Thema, da sind wir gesagt, deine Schuhe sind egal, wir bleiben auf dem Weg.
Das stimmt, aber guck mal, aber meine habe ich auch gerade gedacht, ja. Das wird jetzt alles voller Spreisel und egal, naja, ja. Das ist halt so in der Natur, ne? Pass auf, wir können mal schauen, also hier schauen wir uns mal so einen kleinen Zweig an und auf dem Zweig bilden sich kleine Knoten, wenn sich eine so winzige kleine Knospe bildet, ne? Das die verursacht, wenn sie austreibt, eine kleine Narbe. Und guck mal, dieses hellgrüne hier, hinter der Knospe, das ist der diesjährige Jahrestrieb. Ne? Ach,
ja.
So, siehst du mal, wie langsam die wachsen. Und da kannst du zumindest mal bis zu der Abzweigung hier zählen, wie viel von diesen dunklen Knoten du da hast. Also der Jahrestrieb von diesem Jahr, der zählt ja mit.
Wie diese Knubbel hier.
Ja, genau. Diese. Kannst du mal zählen?
Oh Gott, ich erkenne die gar nicht mehr.
Interessant, das ist deine Lesebrille. Ich guck nochmal gerade, weil in meinem Alter, du bist ja 6 Jahre jünger.
Ja, ich bin.
Aber du brauchst aber auch schon eine Lesebrille.
Ich überlege schon, ob ich dich sitzen soll, weil du alt bist. genau. Ja, natürlich brauche ich eine Lesebrille. Ich genieße mein Älterwerden.
Ja, guck, und dann mit einer Lesebrille kann man zumindest in unserem Alter hier diese Knoten zählen. Das sind hier, guck mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So.
Dieses Ding ist 9 Jahre.
Ja, also du kannst es ja selber zählen. Also, das Schöne ist ja, man muss es, jetzt sind wir ja bei der Wissenschaft, das muss man nicht glauben, das kann man zählen.
Genau.
Also uns sagen dann häufig Leute, also das glaube ich nicht, aber zählt's nach.
Das ist meine... Also,
du hast es ja geglaubt. Genau, nein.
Meine Frage ist im Sinne von, das habe ich noch nie gehört, das ist ja unfassbar. Ich dachte, man muss immer alles auseinandersägen.
Also ja, das hilft unter Umständen schon. Wobei Bäume, die asketisch leben, die legen gar nicht jedes Jahr einen Jahresring an. Das hat mir übrigens ein Podcast-Zuhörer, der Frank, der jetzt vielleicht auch wieder zuhört, mal gesagt, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Als Förster lernt man sowas, ist nicht auch interessant, ne? Studio, dass Bäume nicht immer einen Jahresring bilden. Das ist so das Mindestalter, was man erzählen kann. Und hier kann man es auch nur abschätzen. Also dieser Baum, sagen wir so, der ist, wenn man das jetzt hier durchzählen wollte, der ist jetzt nicht... Wenn man es von oben runter zählt, also man muss immer nach unten zählen. Sagen wir es mal so. Also ich verhedere mich ja auch schon. Also wir zählen von diesem kleinen Abzweig, den wir genommen haben, immer weiter runter. Irgendwann verwischt es leider, weil die Rinde sich wie unsere Haut auch ständig erneuert und müsste das dann hier von hier aus immer weiter bergab bis zum Boden zählen. Und wenn man das so zusammensetzt, ja, also ich denke 100 Jahre, die glauben wir dem, oder? Es können auch älter sein, ne?
Das ist bei mir, da ist es jetzt bei mir klassischer Expertenglaube. Wenn du das sagst, dann glaube ich das. Ja, also ich hätte das,
also das Alter dieses kleinen Zweigs, den man hier auszählen konnte, das kann man ja sehen.
Ja, genau,
also,
den, so genau. Und da wird's dann, ne? Dann wird das.
So, und hier sieht man, hier geht's noch so ein bisschen auf den, und dann, ja, dadurch, dass die Haut sich wie bei uns eben auch unsere
menschliche
Haut
ändert, sich ja alle
50 Tage, ne? Und so, und beim Baum dauert es schon ein bisschen länger, ein paar Jahre. Aber irgendwann ist es weg.
Also ja, weshalb ich auf diese 20 gekommen wäre, weil ich bin ein großer Birkenfan. Birke ist mein Lieblingsbaum. Ich sage auch immer, ich bin Sternzeichen Birke. Wenn ich gefragt werde, was sind denn so eine Sternzeichen Birke? Ja. Eine Pionierpflanze, egal wie beschissen, das sind immer die Ersten, die wachsen und es geht immer gut. Die wachsen immer.
Auf Fabrikschornstein, wo auch immer. Wie machen die das? Das ist ja gar kein Wasser. Ne?
Wenn die so 20, 30 Jahre alt sind, dann sehen die so aus. Die wachsen aber auch schneller.
Ja,
das, deshalb ja.
Eine Buche im Freistand ist nach 20, 30 Jahren doppelt so groß sogar schon. Ne? Aber die sind halt von Natur aus wachsen die gar nicht im Freistand. Die wachsen unter ihren Mutterbäumen und werden hier gebremst. Und der große Vorteil ist, wir haben dadurch keine Bodenvegetation, dass es so dunkel ist. Hier ist es so dunkel, dass die eben nur ganz langsam wachsen können. Das hält kaum jemand anders aus, außer so ein paar Moose. Ja,
Moose,
und da gibt es hier nichts zu fressen für Pflanzenfresser. Und genau die wollen die aussperren. Und deswegen braucht man in natürlichen Wäldern gar nicht jagen, logischerweise. Ich meine,
nicht jagen, man möchte jagen.
Ja, und dadurch fressen die auch hier nichts drumherum. Du kannst mal, wir haben es mal ausgerechnet, von diesen winzig Knospen, die hier dranhängen, wenn Rehe sich davon ernähren wollten im Winter, Blätter sind ja keine dran, dann bräuchten die pro Tag 200.000 Stück. Das schaffen die nicht. Die müssten pro Sekunde 14 Mal reinbeißen. Das geht rein mechanisch nicht.
Das ist ja mal eine geile Rechnung.
Also wenn man es auf
Sekunde 14 Mal.
Also wenn man sagt, ein Reh beißt am Tag, also als Tätigkeit, 4 Stunden lang ab. Also es muss ja auch kauen, es muss auch schlucken, es muss auch kacken, sich
bewegen,
muss auch schlafen.
Ja, zum nächsten Baum.
Und vielleicht auch noch zum nächsten Baum laufen und so weiter. Also wenn man 4 Stunden reines Abbeißen, das ist schon sehr sportlich gerechnet, dann bräuchte es pro Tag, also müsste es pro Sekunde dann beim Abbeißen 14 Knospen abbeißen. Das schafft es nicht. Das schafft es nicht. Und Rehe sind ja nicht doof. Die wissen, die würden dann verhungern. Die sind hier nicht. Die schlafen hier gerne. Ne, weil hier hast du einen sehr schönen Geländeüberblick, weil das eben so frei ist. Aber fressen kannst du hier nicht. Und das machen die dann auch nicht. Und das ist der Trick von den Bäumen, wo sie sagen, haut ab hier.
Also die Idee ist, der Mutterbaum, man geht immer von der Mutter aus, kann ja auch der Vaterbaum, sind die zweigeschlechtlich? Nein, ne?
Nein, das ist,
also, das
hat mich übrigens auch mal ein Kind gefragt bei einem Vortrag, was ist denn eigentlich mit den Vaterbäumen? Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein blöder Ausdruck. Aber das ist ein alter forstwissenschaftlicher Fachbegriff.
Ach, das ist sogar ein Fachbegriff.
Ach, ja, das haben wir im
Aus Versehen einen Fachbegriff benutzt.
Hallo, und dann auch noch so vermenschlicht. Und den haben die Brüder Grimm schon in ihrem Wörterbuch.
Die liebe ich ja eh, weil sie, weil immer wenn ich mit Leuten Ärger kriege wegen des Genderns, kann ich immer auf die Gebrüder Grimm verweisen.
Oder auf Goethe.
Oder auf Goethe, genau.
Ja, sehr schön.
Also sind immer diese, die Bäumin.
Ja, gerne.
Das dürfte sogar Gebrüder Grimm sein. Die macht ein breites Dach mit der Idee, darunter wächst nichts. Und dann können meine Kinder wachsen, ohne gefressen zu werden.
Genau.
Das ist ja eine geile Idee.
Und das breite Dach, Forstwirtschaft denkt ja, Bäume wollen Platz. Und deswegen machen die Kronen so groß. Sobald die Platz kriegen, wird die Krone noch größer. Ne? Ja, aber es kann auch umgekehrt sein. Dem neige ich zu. Das lässt sich übrigens nicht in letzter Konsequenz beweisen. Also das hier schon. Dazu gibt es Studien. Ne? Uni Mainz zum Beispiel hat sowas erforscht, wie diese Zusammenhänge sind. Aber dass Bäume ihre Krone vergrößern, würde ich so interpretieren, wenn die das schon als Strategie haben und die ist nachweisbar, dann macht es Sinn, wenn man als Gemeinschaft so agiert, wenn irgendwo eine Lücke gerissen wird im Kronendach, dass man dann so schnell wie möglich zumacht. Und irgendjemand opfert sich, weil die Bäume, die dann eine größere Krone haben, die vertrocknen als erstes im Sommer. Also die erhöhen ihr Risiko zugunsten der Gemeinschaft. Also das weiß man aus...
Ich würde diese einfach jetzt mal so als Laie sagen, das ist ja auch nicht das mit Bewusstsein des Baumes gemacht. Der Baum macht das ja nicht, weil er denkt, das ist eine gute Idee. Der macht das einfach.
Nein, das wissen wir nicht. Wer hat das als, ja, also da können wir mal auf Forschung. Es gibt einen ersten weltberühmten Forscher, der das systematisch erforscht hat, ob Pflanzen ein Gehirn haben. Es ist ja immer die Frage, wie definiere ich Gehirn? Ne? Ja. Da geht es ja schon los. Aber wenn wir Gehirn offen definieren, übrigens, ich hasse wissenschaftliche Definitionen, die ausschließend sind, weil wir dann den Blick nicht mehr auf... Also wenn man zum Beispiel sagt, ein Gehirn ist an Neuronen gebunden, dann brauchen wir bei Pflanzen nicht gucken.
Kann ich reden.
Die haben diesen Zell.
Aber ich kann ja ein Gehirn neu definieren über Funktionen. Oder
wenn ich das über Funktionen definiere, wo findet denn die Entscheidungsfindung statt? Da forscht die Uni Bonn dran. Gar nicht so weit weg von dir. Ne? Du bist ja Bonner
Agrar-Uni. Ja.
Und siehe da, da gibt es klare Nachweise, dort findet die Datenverarbeitung statt. Genauso wie bei uns auch in einem spezialisierten Organ. Und das sind die Wurzelspitzen. Und das hat schon Charles Darwin herausgefunden. Er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, zusammen mit seinem Sohn Francis. Haben wir uns auch besorgt, weil es einfach cool ist.
Moment. Also, der Baum hat eine Wurzelspitze.
Hat er Millionen von Wurzelspitzen.
Und in den Wurzelspitzen trifft er Entscheidungen.
Genau. Und das lässt sich übrigens jetzt auch bei der Trockenheit nachweisen. Also, wenn dort Entscheidungen für den Gesamtorganismus getroffen werden. Also wir kommen ja vom Denken her, wir müssen noch ein bisschen weiter zurückgehen, aus dem Zeitalter der Aufklärung, wo Natur, außer dem Menschen natürlich, als Automat gesehen wurde. Damals als Maschine. Ne? Ja. René Descartes, diese Schrittzeichnung. Ne? So, und das hat sich fortgesetzt bis in die heutige Zeit, dass wir denken, da laufen vollautomatisierte Prozesse ab. Das sieht so aus, als ob tatsächlich, also als ob das so wie bei uns funktionieren würde mit Entscheidungsfindung. Tatsächlich ist es aber ein vollautomatischer, genetisch gesteuerter Prozess. Das weiß man mittlerweile, dass das nicht stimmt. Also die Uni München, zum Beispiel TU München, die forscht an Einzellern, wie unser Gehirn funktioniert. Und denen kann man sogar beim Denken zugucken und auch Aufgaben stellen. Krasse Aufgaben. Also Uni Bremen forscht an solchen Sachen. Es ist irre, wie sich das überschlägt. Die Zeitschrift Nature hat 2017 schon von einer kopernikanischen Wende in der Biologie gesprochen, weil man gemerkt hat, ach du meine Güte, das ist alles viel komplizierter, das wissen wir alles gar nicht.
Da bin ich in der Biologie noch ptolemäisch unterwegs.
Richtig. Und wir kommen auf die Entscheidung zurück. Aber das war ja die Frage, machen die das extra? Möglicherweise. Also mit den Kronen, das weiß ich nicht. Ne? Also dafür kenne ich jetzt keine Studie. Das ist immer so meine Standardantwort. Kenne ich keine Studie, kann ich nichts zu sagen. Aber wenn jetzt zum Beispiel... Bleiben wir mal bei einfachen Sachen. Der Baum möchte seine Spaltöffnungen in allen Blättern gleichzeitig schließen. Das ist keine Entscheidung, die in den Blättern getroffen wird. Das würde ja eine Anti-Hirn-Hypothese sein. Wenn man das so beweisen kann, wäre es ja gut. Nein, man weiß, dass in den Wurzelspitzen die merken, oh, es wird trocken und senden dann, weil ein Baum kein Nervensystem hat und trotzdem schnell agieren muss, mit dem Saftstrom ein bestimmtes Hormon, das wird in der Konzentration verdreißigfacht, in die Baumkrone und es schließen sich alle Blätter, also die Öffnung auf der Unterseite gleichzeitig.
Das heißt, das würde man testen an, ich sag mal, einem kleinen Baum. Man würde versuchen, die Krone zu halbieren. Die eine Hälfte ist in einem Raum mit Feuchtigkeit, die andere mit Trockenheit. Und wenn es die Wurzeln nicht machen, würden sich beide Baumhälften verschieden.
Gar nicht schließen, weil die Hormonkonzentration nicht erhöht.
Ja, genau. Nee. Also wenn mein
Werbung.
Die heutige Folge wird unterstützt von Simon, dem Waschbären. Waschbären habe ich ab und zu mal auf meiner Wildkamera hier am Forsthaus. In dem Fall ist es das Maskottchen von Simon Mobile. Das ist nämlich ein flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen und es ist wirklich günstig. Und wie gesagt, ein super liebes Maskottchen dazu, nämlich den Waschbären Simon. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt noch mehr Datenvolumen. Zum Beispiel, es ist wirklich irre viel, 70 GB ab 9,99 € im Monat. Oder wer sehr viel surft und noch mehr braucht, 250 GB ab 21,99 € monatlich. Und das gibt es eben nur auf simonmobile.de. Zeitraum 26.05. bis 6.07. Da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER10 auf simon.link/PETER oder in der App bis zum 6.07.26 sechs Monate monatlich 10 GB on top geschenkt. Zeitraum 7.07. bis 26.07. Da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER5 auf simon.link/PETER oder in der App bis zum 26.07.26 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Also man kriegt immer noch was dazu, wenn ihr das hier über die Links macht und den Gutscheincode eingebt. Und ihr seid trotzdem maximal flexibel, weil ihr monatlich kündigen könnt. Und ihr habt außerdem Top-D-Netz-Qualität. Das ist natürlich auch total wichtig, ne? Dass man überall gute Verbindungen hat, inklusive 5G und eine All-Net-Flat. Das ist auch mit dabei. Also alle Infos gibt es dazu unter simon.link/peter. Könnt ihr unten in den Shownotes nachschauen. Und dann viel Spaß beim Surfen und Telefonieren.
Ptolemäisches System stimmen würde, dann würden die in dem feuchten Raum die Spaltöffnungen offen haben und in dem trockenen Raum, die würden zugehen.
Zum Beispiel.
Also, oder bereicht, wie man das auch immer so. Ja. Jetzt stelle ich aber fest, total egal, wie ich da oben das Klima mache, es ist entscheidend, was ich wie gieße.
So zum Beispiel, das kann man aber noch anders feststellen. Also bei der Uni Bonn zum Beispiel, da gibt es auf YouTube auch ein Filmchen dazu. Die haben das mal, weil Pflanzen ticken ja grundsätzlich gleich. Genauso wie Tiere mit Gehirn, also sagen wir mal Säugetiere. So sind Gefäßpflanzen, also da bezeichnet man alle, die halt einen Stängel bilden, Blätter und so weiter. Die ticken ja auch alle mehr oder weniger gleich. Da hat man bei Erbsen mal geschaut, was passiert denn, wenn ich das Gehirn amputiere. Kann man
ja
machen.
Ja, ja, klar.
Aber hört sich schon gemein an. Und hat die Wurzelspitzen abgeschnitten. Und dann, da gibt es schöne Vergleichsfilme, also Erbsen ranken ja, ne, mit so einer kleinen Rankhilfe, ne, wenn die finden und dengeln da mit ihrer Ranke dagegen, dann wickelt die sich so schön drum. Ne, und da hat man geguckt, ist das so ein Reflex in der Ranke oder entscheidet sich das im Pflanzenhirn? Und dazu hat man im Erbsen rangezogen und bei einem Teil dann das Hirn entfernt, also die Wurzelspitzen weggeschnitten. Und diese Erbsen finden das Stöckchen nicht mehr. Die dengeln da mit ihrer Ranke gegen und es passiert gar nichts.
Das heißt, es ist total egal, was oben, also was die berühren oben.
Ja, also in dem Augenblick, wenn das Hirn abgeschnitten ist, das regeneriert sich ja zum Glück bei Pflanzen dann wieder. Vielleicht haben sie hinterher weggeschmissen.
Kommt drauf an, wenn es dumme Pflanzen sind, ist es besser, wenn nicht. Aber die.
Ja, also, genau. Also, ich weiß aber, was. Das gibt es dann. Also, und diese Forschung, die ist halt, also die gibt es mittlerweile, dass man Pflanzen grundsätzlich mehr zutraut. Kommunikation, das ist so seit den 1970er Jahren, dass man es erstmal empirisch festgestellt hat und dann immer weiter untersucht hat, bis hin zu Neurotransmittern, die bei Pflanzen fast identisch sind. Du kannst Pflanzen, also deren Aktivitäten auch durch Narkose unterbinden. Und die reagieren sogar auf synthetische Narkosemittel, die sie evolutionär gar nicht kennen können, wie Lidocain zum Beispiel, weil die Neurotransmitter halt praktisch identisch aufgebaut sind und die kannst du logischerweise auch blockieren entsprechend. Ne?
Also da ist, kannst du dir vorstellen, dass, also wir haben ja irgendwann mal gesagt, wir Menschen sind alle gleich und gleichberechtigt.
Ja.
Jetzt ist man ja vielleicht in so einer Phase, wo man sagt, naja, hier, das ist Spezizismus, wenn man sagt, man darf, den Menschen schützt man, aber und den Hund auch, aber nicht das Reh und die Kuh.
Ja.
Und man, dass man irgendwann mal so weit kommt und sagt, okay, das Tier ist genauso wert wie der Mensch, das Fleisch wird nicht mehr gegessen, ist total unmoralisch. Dass es irgendwann mal diesen Punkt gibt, wo man sagt, ganz ehrlich, früher hat man Tierversuche gemacht, früher hat man sogar Pflanzenversuche gemacht, das macht man nicht mehr, aus moralischen Gründen. Oder kommen wir dann immer in den Bereich, wo die Moral unserer Spezies niederstreckt?
Also nein, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Also mein Ansatz ist eigentlich folgender, dass ich sage, also immer dann, wenn wir ein echtes Bedürfnis haben, was sich anders nicht befriedigen lässt, dann töte andere Lebewesen, zum Beispiel Erbsen.
Ja, zum Beispiel Erbsen.
Ja. Also Erbsen sind Erbsenembryos.
Ne? Ja, klar, sind.
So, ja, es sind biologisch, also wir nennen das Samen, das glaube ich, ist nur eine Vermutung. Das siehst du, ich relativiere auch immer jedes Mal. Da gibt es keine Studie dazu. Nein, also, aber meine Vermutung ist, dass es Samen heißt, weil die ersten Naturwissenschaftler eben Männer waren.
Ah, Samen.
Das ist das Wichtigste bei der Fortpflanzung. Hallo. Das mit der Frau, okay, und Schwangerschaft, das kann man alles mitnehmen, aber entscheiden sie noch die Samen. Also sind das Samen. Ne? Das ist ja, ich glaube, gibt es ja nicht in der Bibel auch entsprechende Stellen mit dem Samen und so weiter. Aber wo? Also Samen,
Samen in die Erde.
Richtig, ist also ganz, ganz wichtig, dass der Mann da den größten Teil beisteuert. Also nur mal nebenbei. Also es sind, aber dadurch geht der Blick verloren. Es sind Embryos. Es sind lebendige Embryos, die wir selbstverständlich kochen. Und tschüss. Habe ich auch nichts dagegen. Ich habe Hunger. Und ich kann keine Photosynthese, alles klar. Aber wir kamen ja auf die Frage, soll man zum Beispiel mal über eine artgerechte Pflanzenhaltung nachdenken? Ja, das sollte man. Weil Pflanzen können zum Beispiel auch Verwandtschaft erkennen und nehmen darauf Rücksicht. Gibt's tolle Forschung, übrigens gentechnische Forschung, also knallhart, wo man Gene an- und abschaltet und guckt, was passiert denn eigentlich. Wann nehmen die Rücksicht, also richten ihre Blätter ein bisschen weg, damit die Verwandtschaft auch was hat. Und das hat dazu geführt, im MDR gibt's da, glaube ich, in der Mediathek einen Film, dass man über kooperativen Weizen nachdenkt, weil Pflanzen, die kooperieren, also innerhalb eines Kollektivs, was verwandt ist, also Onkel, Tante und so weiter, steigt der Hektarertrag. Und das ist jetzt in der Agrarforschung sogar schon angekommen.
Ah, dass die halt sagen, jetzt gehen wir wieder raus.
Ja, ne? Wieder auf, ja.
Super.
Genau, pass auf, wir gehen erstmal hoch mit deinen Spezialgebirgsschuhen. Meine ja. Übrigens auch. Das ist, also, dass die Böschung hier so steil ist, das liegt übrigens daran, dass irgendjemand mal vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten auf die Idee gekommen ist, hier einen Weg reinzubauen.
Ach so, ja.
Sonst käme man hier auch besser parat. Aber gut. Oh, sorgen hier noch für einen ganz kleinen Bodenerosion. Oh, Leute. Moment,
mal hier
gucken. So. Das ist natürlich eine sehr sportliche Kameraführung mit Bodenkontakt. So. Ach, wir hätten jetzt, gehen wir aber nicht nochmal runter, mal schauen können, wie viel Wasser hier noch im Boden ist.
Ach, das kann man auch sehen.
Das können wir auch, ja, das können wir auch hier machen. Das machen wir mal gerade. Also es ist jetzt, boah, hier ist aber auch was runtergedengelt. Guck mal hier, schwerer Ast runtergekommen.
Hier denn. Ja, ich war, also was mich am beeindruckendsten hat, das ist vielleicht auch ein beeindruckendes Walderlebnis, war im Harz, war ich mal. Da war ja diese riesige Trockenheit und ich habe, also man kennt das ja, dass ein Baum umfällt und man diesen dicken Wurzelballen sieht und dann steckt da so ein Baum drin. Und das habe ich gesehen, da waren 5 Bäume drin.
Wahnsinn, ne?
Und das zu sehen, ist schon beeindruckend zu merken, wie, also einmal wie unfassbar schlecht angepasst die Bewaldung war, die man eingeführt hat, weil das ist natürlich von der Natur aus nicht so gedacht gewesen. Und wie, ja, was für Kräfte da sind und was, wie trocken das sein kann und alles. Und man lässt den Harz, das sagte mir dann noch einer, er stand auf so einem Schild, man lässt den jetzt so, wie er ist. Die Natur soll entscheiden, was
sehr schön. Also im Nationalpark war das.
Ja, ja, genau. Ja, ja, richtig. Also
wirklich. Der wird auch ganz gut geführt, muss man sagen.
Ja, nee, das ist auch, das können die gar nicht wegräumen. Das geht überhaupt nicht. Also so viel Kram.
Vor allem, übrigens, die Waldbrandgefahr, das sagte auch mal der Leiter im Nationalpark Anfang des Jahres, als wir ihn besucht haben. Neben dem Augenblick, wo die Fichten sterben, sinkt die Brandgefahr, weil die Hauptbrandgefahr geht von den grünen Nadeln aus, wo die ganzen Terpene ist. Ja, genau. Also das, was, jetzt können wir mal ganz kurz gucken. Ich weiß jetzt gar nicht nach der Trockenheit, wie der Wassergehalt im Boden ist. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Das sieht schon sehr trocken aus. Hier siehst du auch überall, das sind die Baumwurzeln, also das Baumhirn. Sorry, liebe Bäume. Guck mal gerade, wie es tiefer drin ist. Ich aussieht. Auch
die Vorstellung, dass man im Gehirn eines Baumes mit den Fingern...
Ja, also das sind diese Feinwurzeln hier. Das ist schon ein bisschen fies, ne? Übrigens, Wurzeln hassen Licht. Da gibt es auch tolle Versuche. Das ist schon recht trocken hier. Also hier oben. Ich komme jetzt leider, also ich glaube, in größeren Schichten... Dürfte es noch feuchter sein, aber hier ist doch schon recht trocken. Ja.
Ich liebe diesen Geruch von Erde. Es ist wirklich. Also ich mache ja so Höhlenwandern und da ist. Das riecht nach dieser. Nach Erde einfach. Da ist ja nichts. Das ist wirklich pflanzenfrei. Und das ist super. Es ist ein ganz, ganz. Ah, toller Geruch. Ich weiß nicht, ich habe den Faden verloren.
Ich würde ja aber auch.
Irgendwo da hinten muss der liegen.
Der Faden, genau. Das ist ja immer dasselbe. Genau. Ne? Man geht in ein Labyrinth, legt einen Faden und dann auf einmal merkt man, dass man gar keinen mehr hat. Ja, das ist nur ein kleines Kräutchen. Nee, aber ich komme gern noch mal auf Fragestellung zurück. Also Wissenschaftsleugnung, Wissensleugnung. Wie gehst du mit Leuten um, zum Beispiel in deinem privaten Umfeld? Also die zum Beispiel sagen, wir müssen gar nicht Klimawandel und so weiter. Sagen wir mal, die Mondlandung hat es gar nicht gegeben.
Ja, das ist immer das Interessante. Eigentlich ist es interessant, ein anderes Beispiel zu nehmen, nämlich den Klimawandel.
Ja.
Und dann kommt dieser eine Wissenschaftler, der sagt, dass es den nicht gibt. Was ich dann, also entweder ich habe keinen Bock und sage, lass mir es erklären. Das ist ja auch mal interessant, mich selber darin zu fordern, wie kann ich Fragen stellen, dass er selber merkt, er widerspricht sich. Okay. Das ist ja spannend.
Ja.
Manchmal ist es sich einfach Bock, mich zu streiten. Das heißt, ich brüll die zu mit meiner Meinung. Das ist immer so eine, man ist ja nicht nur.
Man ist ja auch
ein
Mensch.
Man ist ja auch, ich bin ja auch ein Mensch, so teilweise, so hier so. Und was ich aber am sinnvollsten finde und was ich bei Leuten mache, die mir dann auch E-Mails schreiben, wo ich Zeit habe, ich sage, geh mal hin und such dir eine Verschwörungstheorie, wo du wirklich sagst, das ist Quatsch. Wie zum Beispiel die Mondlandung, dass es sie nicht gegeben hätte. Weil wenn jemand gegen Klima ist, sagt er ja, Mond, das hat schon gestimmt. Oder nimm das mit der, dass die Erde eine Scheibe ist. Also nimm etwas, wo du selber weißt, also wo du wirklich von überzeugt bist, das ist Quatsch. Und dann guck dir, das war 9/11 ist so ein Fall.
Ja, ja,
wo man dann immer wieder genommen. So, und dann sage ich, nimm dir mal die Mondlandung oder nimm dir mal den, dass die Erde eine Scheibe ist und guck dir mal an, wie die Leute argumentieren. Und dann pass auf, dass du diese Fehler, die die Leute machen und die du erkennst, weil deine Prämisse, dass das Falsche schon gegeben ist, wende die auf das andere an. So war es ja quasi bei mir als alter Katholik, der nur gezweifelt hat und irgendwann sich mit Astrologie auseinandergesetzt hat, was daran Quatsch ist, wo ich es als Quatsch empfinde. Und wenn man festgestellt habe, für mich selber, ganz ehrlich, der Unterschied zu einem christlichen Glauben oder muslimischen, jüdischen Glauben ist quasi gar nicht vorhanden. Ist nur institutionalisierter.
Genau.
Und damit war das Ding für mich gegessen.
Aber das ist übrigens, finde ich, auch ein super spannendes Thema. Also du warst Messdiener,
oh,
das
ja.
heißt, du bist
jeden Sonntag.
Bist du streng katholisch erzogen worden oder warst du von Anfang an super? Finde ich klasse.
Also konsequent. Wir sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Es gab aber die großen Feiertage. Nee, wir sind da schon hin. Ich habe es aber nicht als streng empfunden. Ah, okay. Ich bin ja auch in die Schule gegangen jeden Tag und deshalb bin ich ja nicht streng pädagogisch erzogen worden. Das war halt so.
Doch.
Ja, wahrscheinlich, ja, genau.
Ich würde das Schulsystem ganz anders machen, aber das
ist. Ja, gut, das ist das.
Für sich, ja, weil ich würde Kinder viel praxisbezogener mit in den Alltag integrieren, auch schulisch. Aber das würde, glaube ich, zu weit führen, das Schulsystem. Auch noch zu reformieren.
Da kommen wir gleich zu.
Aber
wir haben ja noch eine zweite
Weitkurve. Aber wir bleiben jetzt, also du bist gefühlt nicht
streng katholisch. Und dann war ich Messdiener und ich habe meine gesamte Jugend da verbracht in der Fahrjugend. Wir haben Freizeiten gemacht und Diskussionsrunden und Bibelkreise. Also wirklich so richtig uns damit auseinandergesetzt. Ja. Jetzt war ich dann auch in der KJG, die katholische junge Gemeinde, die damals auf jeden Fall, ich war total links. Also ich habe mein allererstes Buch, an dem ich mich beteiligt hat. Da ging es, Ökologo hieß das. Das war ein Ratgeber, wie man in den Gemeinden ökologisch arbeiten kann. Aha, das war Mitte der 80er, da war ich 16. Aha. So, das habe ich noch am C64 getippt und auf einem neuen Nadeldrucker ausgedruckt.
Was war dieses Geräusch?
Und da ging es dann darum, wie wir haben dann auch in der Gemeinde beim Pfarrgemeinderat gesagt, es gibt das nächste Pfarrfest und wir würden gerne auf Einweggeschirr verzichten, sondern Geschirr leihen und spülen. Und dann kam natürlich von den, wer soll das denn spülen? Und ich sagte, ja, das machen wir. Wir Jugendliche, wir spülen. Woraufhin dann die Frauen lustigerweise sagten, könnt ihr das denn? Und ich dachte, hallo. Und dann haben wir das gemacht, dann haben wir Pläne und dann haben wir den ganzen Tag gespült. Und dafür haben die anderen dann quasi nur noch diese sauberen Teller bekommen und es gab halt nur noch weniger Müll. Wir haben Aluminium gesammelt, wir haben eine Tüte gehabt.
Joghurtbecher.
Da haben die Leute Joghurtbecher rein und dann haben wir die auseinandersortiert, weil die Leute natürlich nicht wussten, was kann man nehmen und was nicht.
Und heute hat jedes Auto Alufelgen.
Also ja.
Meins auch, ich weiß nicht, ob deins auch welche hat.
Aber wahrscheinlich.
Ich weiß gar nicht, wie viele Joghurtbecherdeckel man damit drin machen könnte. Also damals.
Aber es ging ja dabei geht es ja immer um die Haltung. Ich finde ja immer, wenn junge Menschen was machen, das bringt nichts. Natürlich bringt das nichts. Ist richtig.
Ja.
Es bringt auch nichts, wenn ich eine Tablette nehme. Ich brauche eine komplette Behandlung. So ist das aber immer bei Dingen. Also diese Game-Changer-Erwartung, die man immer hat, aber nur von Leuten, die es kritisieren, die finde ich ja eh so nervig.
Ja.
Damit ändern wir die Welt auch nicht. Richtig. Richtig.
Find ich immer.
Und ganz ehrlich, wenn ich einen Schritt mache, komme ich damit auch nicht nach Hamburg. Ich muss zwei Schritte machen und noch einen. Das ist so. Wenn ich beim ersten Schritt sage, tut mir leid, wenn du jetzt einen Schritt weiter gehst, das ist auch kein Game Changer. Ja, und?
Schöner Vergleich.
Also was soll das?
Aber du bist dann irgendwann, obwohl du ja so positive Erfahrungen gemacht hast,
immer
in der katholischen Kirche oder vielleicht auch immer noch, bist du zum Atheisten geworden.
Ja, ich habe einfach festgestellt, ich glaube nicht an Gott. Punkt. Und damit ist man Atheist, ob man das jetzt will oder nicht.
Ja, ist dir das schwer gefallen, dir das selber einzugestehen? Oder hast du immer gedacht, nee, oder hat sich das so, war schon die ganze Zeit so das Gefühl,
finde
ich alles cool, aber den.
Ich beschreibe das immer so, du hörst ja nicht auf zu glauben, bist morgens wach und sagst, oh, das war's. Oder aber da hatte ich zum Glück keinen Schicksalsschlag. Ne? Man verliert Körperteile, man verliert irgendwelche Angehörigen, Krankheiten, was auch immer.
Ja.
Und man sagt, das ist so schlimm, es kann keinen Gott geben. Das ist das finde ich ja einen dramatischen Impact. Bei mir war es einfach, wie ich das immer so beschreibe, wie so eine Welle, die an den Strand geht und sich zurückzieht. Das ist ja keine klare Linie, die verschwindet.
Ja.
Sondern das ist so eine Mischung aus Wasser geht weg und versinkt im Boden. Und immer guckst du, sagst, hä? Wo ist sie?
Ja.
Und so war das da auch. Also ich habe einfach irgendwann gesagt, ganz ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin Atheist. Ist so. Ich glaube das alles nicht. Ich kann natürlich jetzt sagen, so wie mein Vater, für den war das so weit weg, Atheist zu sein, dass er einfach immer nur gezweifelt hat. Aber ich glaube, der war auch Atheist. Er hat nur sich als Zweifler bezeichnet.
Also ich, für mich ist es so, also ich wäre gerne gläubig, weil ich glaube, das ist, kann sehr beruhigend sein. Und ja, ich denke, oder also ich vermute zumindest, dass wenn ich so naturreligiös erzogen worden wäre, weil sagen wir mal, das ist ja, Christentum ist ja eigentlich eine Wüstenreligion, ne?
Ja, ja. Wenig mit Pflanzen zu tun.
Ja, aber aus
interessante
Grund,
Überlegung.
Ne? Ja, aber deswegen war die Kirche auch oft gegen die Feuerbestattung. Hier wurde ja früher immer Feuer bestattet, bei den Germanen, bei den Römern auch sehr viel. Und in Palästina nicht, weil wenn Bäume Mangel waren, du brauchst für eine Verbrennung, weiß ich, 5 Raummeter Holz.
Ach so, ja.
Wenn du das nicht hast, dann legst du die Leute halt in Tüchern in den Boden, ne?
Ja, ja, ja.
Und deswegen, und das hat man hier alles übernommen. Also nur ist nur ein Beispiel, die Verbindung Religion und Riten und Wald. Die gibt es zumindest im Christentum nicht besonders ausgeprägt. Und stattdessen, ne, früher Baumheiligtümer und solche Sachen, weiß man ja alles nie, gar nicht so genau Bescheid, weil es kein Mensch aufgeschrieben hat, mangels Schrift. Aber ich persönlich glaube, ich hätte dann einfach einen Zugang. Wenn es quasi ja, also, Ökosystem angepasst
also erst
wäre,
mal,
der Glaube.
Also erstmal, es hindert dich ja niemand daran, für dich eine Göttlichkeit zu finden. Jetzt ist die Frage, was ist Theismus? Ja. Ab wann sprichst du von einem Gott? Ne? Wissen, also da gibt es wahrscheinlich eine Definition für. Aber wenn du jetzt, also was ich schon, es ist ja nicht so, dass ich das Konzept an Dinge zu glauben ablehne. Ne? Ich glaube an das Konzept der Evolution bis vor kurzem. Vor etwa 5 Minuten habe ich gelernt, dass es da gerade eine kopernikanische Wende gibt.
Da muss ich jetzt erstmal mit leben. Einhaken. Dann würde ich mich dann gleich dein Konzept erfragen. Was stellst du dir unter Evolution vor?
Ja. Einfach nur das, was besser funktioniert, bleibt.
Ja, das ist halt die Frage. Ne? Das ist ein Aspekt von Evolution. Aber es gibt auch ganz andere. Also Evolution hieß ja danach, also entweder pass es oder du fliegst raus. So.
Ja, nicht rausfliegen, aber
auf Dauer zu.
Da sind 2, die rennen und der eine, der ein bisschen schneller ist, der kriegt es halt da vorne mehr zu essen, der andere den Rest. Das heißt nicht, dass er rausfliegt, aber wenn es dann so ein, wenn jetzt weniger zu essen da ist, aus welchen Gründen auch immer, dann muss der halt gucken, dann geht der halt, dann sagt er ja ganz ehrlich, ich muss auch gar nicht vorne ans Schnitzel, ich esse einfach hier vorne nur das Gemüse, das geht jetzt, da bin ich nicht so stark und die Wahrscheinlichkeit, dass der Löwe mich niederringt, ist natürlich größer, weil der da vorne mit dem Fleisch mehr Muskeln hat, aber also der Evolution ist das ja auch scheißegal.
Also fliegt sie genetisch aus dem Rennen, sagen wir so, vielleicht nicht individuell, aber genetisch.
Genau.
So seine
genau.
Linie aus. Ne?
Und es gibt auch Dinge, die da nicht funktionieren. Also angenommen, ich würde jetzt ein Kind bekommen mit einer genetischen Zufallsvariation, dass dieses Kind fliegen kann, Feuer spucken und alle anderen Sachen, die man bei Marvel sieht. Aber es kann sich nicht vermehren.
Ja,
dann wird das, gibt's eine schöne Sage über dieses Wesen, aber es wird sich nicht vermehren. Also das ist... Also nicht nur, weil jemand besser ist, muss er sich vermehren. Was nützt es mir, wenn ich in der Wüste lebe und kann unter Wasser atmen? Ja. Das ist ein schöner evolutionärer Schritt, den ich da mache, aber der bringt halt nichts.
Es gibt aber auch eine andere Art von Evolution, die heißt zum Beispiel, Wald macht das, die Umweltbedingungen passen nicht, also wäre man schlechter angepasst, also passt man sich die Umwelt an. Das machen übrigens viele Arten, also Bäume machen das, ne, die machen das Klima selber, die machen sich übrigens auch die Böden selber. Die passenden und es gibt es auch bei Tieren, der Biber zum Beispiel. Ne? Findet so einen Bach und ja, sagt, was ist für ein Ökosystem?
Nur kurz sprachlich, du sagst, die Bäume machen das.
Ja.
Das klingt so, als hätten da Bäume zusammengesessen wie Menschen und sagen, pass auf, da ist Sand, lass uns da Wasser reinfließen lassen. Das holen wir von da hinten mit dem Eimer und dann wächst da auf einmal Weizen. Ja. Ich glaube nicht, dass die Bäume, also ich glaube nicht, dass Bäume das sich so überlegen, sondern jeder Baum macht irgendwas. Und dann stellen auf einmal die Bäume, wie jetzt hier, die merken ganz ehrlich, die Bäume, die einfach oben breiter werden, die haben einfach mehr Nachkommen, weil da unten keine Bäume gefressen werden, weil dieser Flachwuchs fehlt. Und dann überleben die. Was wissen wir denn, was mit denen geworden ist, die eine andere Idee hatten, die vielleicht viel klüger war? Oh, hat halt nicht funktioniert. Also, vielleicht hatten die auch Pech. Einer hatte eine super Idee im Baum, aber da kam Wind.
Ja, aber das ist unterliegt, glaube ich, die Vorstellung häufig, dass die Natur ein Konkurrenzmodell ist. Mittlerweile weiß man, es ist überwiegend ein Kooperationsmodell. Also gibt es tatsächlich so Sachen wie Altruismus.
Ja, die Frage ist nur, also...
Ich sag mal ein einfaches Beispiel, das man sehr schön sagen kann. Homosexualität wäre genetisch gesehen eine Sackgasse. Evolutionär gesehen ist es aber von Vorteil, weil es, also da gibt es Studien dazu, es gibt ja, glaube ich, über 1600 Tierarten, bei denen man Homosexualität nachgewiesen hat. Es ist offensichtlich... ein sozial relevantes Modell.
Ja, aber sehr lustig, wenn ich einem Wissenschaftler sage, ich glaube, da definierst du Evolution zu nah. Ja. Sondern erstmal, wenn die trotzdem jagen, also wenn ich jetzt homosexuell bin, ich bin jetzt schwul und ich jage einen Hirsch und lege den ins Dorf, wo auch mein Bruder und meine Schwester mit ihren 5 Kindern sind, dann ist das ja auch eine, ist ja auch, meine Gene werden ja weitergegeben. Besser, als wenn ich nicht jagen würde.
Ja, aber, also, ja, aber das, nur so ähnliche, deine Gene nicht.
Nee, aber das ist ja wurscht. Ja. Bei Ameisen ist das ja im, also die opfern sich alle auf für die Gene von der Königin.
Auch da weiß man, dass Ameisen sehr individuell reagieren. Die können individuell nachtragend sein, die können, also die merken sich auch, wer sie in dem Volk gut behandelt, da ist man
das,
auch nur von.
Das widerspricht doch der Evolution nicht. Das ist
nein, 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 genau. Nein, nein, ja, ja. Nein. Also vielleicht meinen wir sogar dasselbe und ich habe es eben nur falsch verstanden. Also es ist kein in dem Sinne gnadenloses Aussieben von Individuen, sondern von Konzepten.
Ja, so. Aber das ist, so würde ich Evolution. Weißt du, weißt, dass man Federn nicht aufheben darf in Deutschland?
Ja, ja.
Ist das krass?
Ich sehe gerade eine Eichelfeder.
Ich fand die total schön.
Und man darf die nicht sammeln, weil es leider kranke Menschen gibt, die dann halt, ich sag mal, Schwarzstörche killen, um an Eier und Federn zu kommen. Ne?
Also,
und
deswegen ich fand das nur. Der Wiegert
aber du darfst sie schießen.
Schießen darf ich.
Also in Bayern zumindest.
Darfst auf du diese Feder dürfte ich schießen, aber nicht anfassen.
Du darfst den Vogel tot schießen, aber die Feder nicht anfassen.
Sehr geil.
Leute, ich habe das mal für ein Kinderbuch auch so. Na, Federn sammeln und Styropor stecken, tut die in den Backofen oder so, dass da keine Milben dran sind und so weiter. Und dann haben wir nochmal nachgeholt. Ah nee, darf man gar nicht.
Ja, ist Aufforderung zu einer Straftat. Lustig, oder? Oh. Also der Wiegald hatte mal nach dem Schwimmen, oh, das haben wir eine schöne Schwanenfeder, die nehme ich mit. Oder was weiß ich.
Schwäne darfst du auch schießen.
Schwäne. Ja. Aber keine Emus. Nee. Weil Emus stehen nicht auf
oder den Nandus,
ne? Nandus sind es in Norte, weil die auf den, die stehen auf den,
ich habe gesagt, es ist, oder bohrt man dann die Eier an und
ja, so. Genau. Okay, Evolution. Also ich würde das, also bei mir ist es einfach nur so, also wirklich ganz simpel, wie dieses Bild, ein Bibelbild, ne? Diese Handvoll Samen, die du ausschmeißt und ein paar landen auf Stein, ein paar landen in der Erde und ein paar in der Wiese. Und jeder wächst verschieden. Also nicht im Sinne von, ich kann das besser und ich verschiebe dich, was es wahrscheinlich auch gibt.
Gibt's auch.
So, ne? Aber Kooperation, wenn ich einfach merke, ganz ehrlich, der Hai, der frisst mich nicht, wenn ich ihm die Zähne sauber mache, das ist doch super. Dann habe ich da zu essen und werde nicht gefressen, weil die Angst vor dem Hai haben. Und der Hai denkt, ganz ehrlich, bevor mir jetzt der Zahn wehtut, gehe ich doch lieber da, ich hole mir gleich lieber da die Krake oder den.
Ich weiß nicht, nur darauf hin, weil du eben einen kleinen Widerspruch zu mir hattest, dass du sagst, das entwickelt sich so, da wird nicht drüber nachgedacht. Du hast es gerade bildhaft genauso beschrieben. Und der Punkt ist,
es wird nachgedacht.
Das, genau. Das, und die Frage ist ja, Denken und Bewusstsein sind ja immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Wobei die ganzen Definitionen ja alle sehr, sehr verwaschen sind. Ne? Und mittlerweile gibt es sogar erste Universitäten, die selbst, ich glaube Karlsruhe zum Beispiel, in Bonn einige Wissenschaftler, dass man selbst Bakterien ein Bewusstsein zuschreibt.
Grundsätzlich kann ich das ja, das finde ich ja gut. Bewusstsein heißt ja nur, dass ich selbst aktiv bin, um mich, also mit Entscheidungsfindung, um Dinge zu tun.
Ja,
das ist nur die Frage, was, wenn du jetzt von einem Naturglauben redest, da kamen wir da unten, wir sind ja zwei Kurven da unten, waren wir. Was wäre dann das Göttliche? Für mich ist das Göttliche etwas Externes. Also ein Finger, der da drauf drückt und sagt, bums, jetzt kriegst du eine andere Rinde. Oder,
na gut, nee, das,
oder so.
Ja, nee, das wär's
also wegen nicht. Mir auch dieses, zack, ich lasse es regnen und guck mal, was passiert. Selbst das wäre für mich ja, könnte ja göttlich sein. Es muss ja, gibt ja die Kreationisten, sagen ja Gott, oder Formen davon sagen, Gott hat die Welt geschaffen und dann hat er sie sich entwickeln lassen.
Ah, okay.
Das ist ja auch ist was.
So halb,
so, ja, damit man, ja, natürlich, damit man sich die Rosinen rauspickt, Gott nicht verliert, aber trotzdem noch den Schöpfer
hat. Ja. Nee, okay, aber so, du hast mich schon überzeugt, das wäre für mich auch nichts.
So, ja, genau. Also deshalb, dass man an die Kraft der Natur glaubt, da bin ich, also dass das faszinierend ist. Da brauchen
wir auch nicht dran glauben, ne? Weil die gibt's ja. Also gut, die Natur, wenn ich die vermenschlich, also als Wesen sehe, die gibt's ja, also würde ich sagen, gibt's die Natur. Gibt es ja auch nicht, damit bezeichnen wir eigentlich Prozesse. Ne?
Das ist eine spannende Frage. Was ist denn, was, jetzt müsste man erstmal, jetzt bräuchten wir Herrn Precht, der hier weiterläuft, aus dem
Busch gesprungen hat. Richtig.
Und ich möchte kurz erklären, was Glaube eigentlich ist und es dann macht.
Genau. Hey, ja, also ich sehe schon, wir kommen jetzt auch zum Ende unseres
Podcasts. Nein, dann lass uns, wir gehen doch mal.
Gehen
doch mal
zurück.
Ich weiß nicht, wie lange du hast, wie lange.
Nein, also.
Wie viel Sendezeit hast du denn?
Also Sendezeit ist theoretisch unbegrenzt, aber es gibt halt. Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere. Vielleicht widersprecht ihr mir jetzt, wenn ihr zuhört oder zuschaut, könnt ihr auch mal gerne reinschreiben. Ihr hättet gerne mal eine Extended Version, weil ich merke, wir haben uns gerade erst warm geredet. Das ist schön, aber irgendwo auch doof, wenn man sagt, die Folge ist
zu Ende.
Übrigens auch ein schönes Beispiel, diese Folge. die immer ungeskripteten Folgen entwickeln, weil ich weiß gar nicht, wohin wir zuerst galoppiert sind, aber wir sind auf jeden Fall ganz woanders rausgekommen.
Genau, eigentlich wollte ich, als du losgegangen bist und mich vorgestellt hast, wollte ich Korrekturen vornehmen in deiner Vorstellung. Du hast gesagt, ich sei Synchronsprecher. Das habe ich zweimal gemacht. Aber das ist ein eigener Beruf. Da würde ich mich dem zum Schutze der gesamten Synchronsprecherwelt,
ja,
würde ich mich da gerne als Beobachter rausziehen. Aber genau.
Was machst du denn aktuell? Also du und deine, genau, Co-Autorin.
Genau, wir schreiben gerade an neuen Büchern und das machen wir eigentlich immer im Urlaub. Ja. Weil das bietet sich dann an.
Ihr habt eine Reihe, die geht zum Beispiel über Geräusche.
Ja, wir haben eine Sache, wir haben erstmal ein Buch geschrieben, da ist die Idee, dass die Geräusche nicht durch Physik entstehen, sondern es sind Wesen. Also ich klatsche in die Hände und dann ist das nicht Luft, die gedrückt wird und dann in einer hohen Frequenz raus, ja, und dann irgendwo, sondern einfach nur, da sitzt das Geräusch Klatsch.
Ach, das,
und wenn
Geräusch,
dich das berührt, dann macht das Geräusch Klatsch. Und das hören wir. Und dann gab es ein Geräusch, Püb, weiß nicht, wo es hingehört und ist auf der Suche nach seinem Zuhause.
So heißt das Buch auch, ne? Also Buchreihe, Püb. Ist jetzt nicht ganz
eine Reihe? Ja, es ist Püb, ist das erste Buch. Und das zweite ist Krax bei Püb, der sucht sein Zuhause. Und Krax ist das Geräusch von
Bandscheiben, nein.
Ja, genau, sein Medizinbuch. Sehr gut. Krax ist das Geräusch von einer Pfütze, die so leicht mit Eis überzogen ist. Und du dann drauf trittst. Ein ganz schönes Geräusch. Also kurz bevor der Winter zu Ende ist. Und jetzt ist der Winter zu Ende, alle in den Keller und warten auf den Sommer. Und dann kriegt er aber mit, Moment, es gibt auch im Sommer Eis. Das will ich sehen, das ist nämlich sogar bunt. Und dann kämpft natürlich dieses Geräusch.
Eine Eisdiele, so.
Genau,
nein.
Dann gibt's Eis, genau.
Cool.
Wir haben jetzt auch demnächst, nein, wenn das rauskommt, wir hatten das letzte auch eine Lesung, da gab's dann am Ende des Buches, kam dann auch in der Eisdiele, wo wir gelesen haben, kam dann auch das Eis für alle Kinder.
Ah, wie schön.
Genau.
Das finde ich cool. Also das ist so das, was
aktuell... Das ist das Erste
aktuell,
gewesen.
Aber du machst
und dann, ja gibt es, dann gibt es das Katzenhuhn.
Stimmt.
Das ist so eine Heldengeschichte, ein Superheld, ein Huhn. Ein schwaches Tier findet einen Katzenumhang und kann jetzt Katzendinge.
Also Batman auf Hühnerisch.
Ja, Batman auf Hühnerisch, genau. Ein Catman, ein
Catchicken. Genau. Cool.
Und dann.
Das Katzenfell ist natürlich aus Polyester. Nein.
Nee, das ist die alte Decke, weil da gibt es ja immer eine Geschichte, ja, dazu. Der Bauer vom Osthof wollte kochen und stellt fest, in dem einen Ei piepst. Und dann feststellt, da ist ein Huhn drin. Hat aber keine Hühner. Also hat er das der Katze gegeben, die auf so einer Decke liegt, ja, weil sie nämlich gerade ihre eigenen Kinder, ja, bekommt. Die war trächtig. Und am selben Tag, als Timme geschlüpft ist, sind auch die Kinder geboren und die Katze hat sie alle angenommen. Die waren ja alle da.
Ja.
Und deshalb hat Timme so Katzensachen gelernt. Aber sie merkte natürlich, er muss auch zu anderen Hühnern. Dann hat er sie auf den Nordhof gebracht und hat dann später, als sie merkte, der schläft immer noch auf dem Dach und ist gerne nachts unterwegs und guckt auch den Karpfen immer mal ein bisschen hungrig an, obwohl er sein Freund ist, hat sie dann gesagt, ich mache aus der alten Decke, auf der wir gelegen haben, mache ich einen Katzenumhang. Und damit kann er jetzt, weil er dann hat er Krallen. Und dann, krass war, erzähle ich so und gleich mit den Kindern bei einer Lesung, was macht, was kann der? Und dann, naja, bla, der kann jetzt besser springen und der kann besser hören mit den Ohren und alles. Und dann kam raus, mehr Mut. Ja, der hat durch den, mehr Mut, durch den Umhang. Und dann meldet sich ein Kind, sagt, das stimmt nicht. Ich so, was ist denn jetzt, Kind, du widersprichst mir? Ja. Und dann sagt er, der Mut ist ja nicht im Umhang. Der Mut ist ja im Timmel drin.
Wie cool,
und zwar schon, ne, immer gewesen.
Ja, ja.
Und seitdem erzähle ich das immer, sage natürlich, dass das meine Idee war. Aber, aber da war ein Kind, das mir sagte, nee, der Umhang, da ist kein Mut drin. Der Mut ist in mir drin. Und dann haben wir jetzt im dritten Buch, haben wir das auch eingebaut, dass er trifft, ja, dann einen seiner Geschwister und hat aber Angst, weil der Umhang weg ist, vom Adler genommen. Und dann sagt er, aber der ist doch da drin. Und die Idee dahinter war dann, haben wir gesagt, immer wenn es kribbelt im Bauch, ist das keine Angst, sondern das ist der Mut, der von innen kratzt, weil er raus will.
Ach, wie süß.
Und sowas. Und das macht halt Spaß für Kinder. So, genau. Und da gibt's jetzt, da sitzen wir jetzt am, jetzt kommt dieses Jahr, kommt der vierte Band raus. Und über den Sommer schreiben wir dann immer Band 5. Also, ja, den nächsten Band, also die nächste Geschichten. Und, ja, da geht's jetzt los mit Plots und alles Mögliche und Themen, die uns beschäftigen und versuchen, einander reinzubringen.
Toll. Also super, ich finde es irgendwie vielseitig. Bei dir gibt es wahrscheinlich auch keinen, das ist der normale Tagesablauf. Ist aber klar, wenn du jetzt.
Also es gibt natürlich Alltagsregeln, ne? Ja, mit Familie gibt es genug Dinge, wann man ins Bett geht, wann man aufsteht oder so. Aber für mich selber ist es sowas wie heute, finde ich total gut. Das bringt mich dazu, auch mal früher aufzustehen, weil ich dann entsprechend hier bin. Und eine völlig andere Art von Reihenfolge.
Ja,
cool. Und das ist so für mich das Coole.
Also vielen, vielen Dank, dass du...
Sollen wir im Winter nochmal gehen, wenn wir ein ganz anderes Wetter haben?
Können wir gerne machen.
Das finde ich super, da hätte ich mal Bock drauf, mit dir im Winter durch den Wald zu gehen.
Ja, können wir gerne verabreden.
Wo die Bäume alle schlafen, nicht alle, aber nicht schlafen.
Ja, es kommt drauf an, wie kalt es ist. Also wenn es kalt ist, schlafen alle, wenn es nicht so kalt ist, schlafen nur die Laubbäume.
Also das mache ich sehr, sehr gerne. Was mich am meisten beeindruckt hat, bei Wer weiß denn sowas, ist, dass Bäume zählen können.
Ja, das ist krass.
Erzähle ich dir, das ist Mansplaining, ne? Wenn man Fachleuten erklärt, wie die Welt.
Ich freue mich ja immer, wenn
aber das ist ja mein Beruf. Nein,
ich wollte gerade sagen, ich freue mich ja, wenn was hängen bleibt. Ich freue mich ja, wenn was hängen bleibt. Übrigens, auch da ist, das kann man nur empfehlen, die Sendung, weißt du, sowas auch, die anderen Sendungen, wo du teilnimmst. Aber, weil es ist eigentlich Partywissen, aber es zeigt einem immer wieder, was für kuriose Sachen es gibt. Also, dass man neugierig bleibt.
Also das, ja, ne? Das natürlich, ist wie gesagt, das sind totale Quatschsachen. Aber was ich, das gehört mit zu den Dingen, wenn ich gefragt werde, was immer, dass Bäume zählen können. Ja. Wenn 20 Tage über so und so viel Grad sind, dann schlagen die aus, vorher nicht.
Ja.
Und ich so, wie soll der das denn wissen? Hat der da?
Hat der ein Gehirn? Hat der ein Gehirn? Das haben wir heute auch geklärt. Ne? Wie schon der alte Charles Darwin, der alte Esoteriker.
Der alte Esoteriker, genau.
Gesagt hat. Super, Werner. Dann lass uns das ruhig festhalten. Kannst ja gucken, im Winter ist bei mir auch die etwas ruhigere Zeit, das können wir dir ja ganz anders sein, aber sag doch gerne einfach Bescheid.
Ja, ne? Sehr gut. Und dann müssen wir natürlich, wahrscheinlich sogar der Januar besser, wenn wirklich Schnee liegt.
Ja.
Man denkt ja immer an den Dezember, aber das ist ja falsch.
Nee, also kältest ist ja Ende Januar.
Genau.
Ende Januar, Anfang Februar ist, also wir haben ja jedes Jahr ein paar Wochen Schnee, aber es ist natürlich auch Klimawandel, es lässt halt nach, aber es gibt's noch, ne? Und das sollten wir ausnutzen.
Aber allein kalt, dann würde ich mich auch anders anziehen.
Gerne, gerne arschkalt.
Ja, ja, natürlich. Wenn dann mal die andere Art.
Also, vielen Dank.
Ah ja, stimmt, das ist ja dann in 6 Monaten.
Ja, das ist schon in 6 Monaten. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bei dieser, ich glaube, es ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, die Folge, aber es hat sich für mich auf jeden Fall
ein bisschen spazieren. Genau.
Wir sehen uns dann, ne? Ende Januar. Ne?
Ende Januar.
Tschüss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf eurer Plattform, wo ihr jetzt dabei wart. Links zu dem Podcast gibt's in den Shownotes, könnt ihr nachgucken. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, entweder auf Spotify, in den Apple-Kommentaren oder ihr könnt auch an podcast@wolebens-waldakademie schreiben. Einmal im Monat beantworte ich dort eure Fragen. Bisher habe ich alle geschafft. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Waldatmosphäre hören. Die ist hier bei uns an der Waldakademie im Wald aufgenommen worden. Werbung. Die heutige Folge wird unterstützt von Simon, dem Waschbären. Waschbären habe ich ab und zu mal auf meiner Wildkamera hier im Forsthaus. In dem Fall ist es das Maskottchen von Simon Mobile. Das ist nämlich ein flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen und es ist wirklich günstig. Und wie gesagt, ein super liebes Maskottchen dazu, nämlich den Waschbären Simon. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt noch mehr Datenvolumen. Zum Beispiel, es ist wirklich irre viel, 70 Gigabyte ab 9,99 Euro im Monat. Oder wer sehr viel surft und noch mehr braucht, 250 Gigabyte ab 21,99 Euro monatlich. Und das gibt es eben nur auf simonmobile.de. Zeitraum 26.05. bis 6.07. Da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER10 auf simon.link slash Peter oder in der App bis zum 6.7.26 sechs Monate monatlich 10 GB on top geschenkt. Im Zeitraum 7.7. bis 26.7. da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes Peter5 auf simon.link/peter oder in der App bis zum 26.7.26 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Also man kriegt immer noch was dazu, wenn ihr das hier über die Links macht und den Gutscheincode eingebt. Und ihr seid trotzdem maximal flexibel, weil ihr monatlich kündigen könnt. Und ihr habt außerdem Top-D-Netz-Qualität. Das ist natürlich auch total wichtig, ne, dass man überall gute Verbindungen hat, inklusive 5G und eine All-Net-Flat. Das ist auch mit dabei. Also alle Infos gibt es dazu unter simon.link/peter. Könnt ihr unten in den Shownotes nachschauen. Und dann viel Spaß beim Surfen und Telefonieren.
Werbung Ende.